Hallo Tabea.
Hallo Marie. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema vor uns.
Ja, ich glaube, das betrifft auch wieder ziemlich viele Menschen.
Nämlich?
Die Hypnotika, also laienmäßig so Schlafmittel, Melatonin, nein, Melatonin.
Marie sagt es jedes Mal falsch. Ich habe vorhin schon einen kleinen Anfall gehabt.
Nein, eigentlich verarsche ich Tabea immer indirekt, dass ich Melatonin sage, um sie zu ärgern, aber das weiß sie nicht.
Okay, die Frage ist, ob wir es jetzt hier so oft falsch sagen sollten für unsere Zuhörer. Also es
Nein,
heißt Melatonin. So, gut. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte gestern Abend tatsächlich das Problem, dass ich überhaupt nicht einschlafen konnte, weil unsere Nachbarn so übermäßig laut waren. Ich habe mir schon Sorgen um die Nachbarn gemacht, was da unten passiert. Die haben Türen geknallt, die haben rumgeschrien, es war nicht normal. Und bei mir lag es dann aber tatsächlich nur an den Nachbarn, dass ich nicht schlafen konnte. Aber ich glaube, andere haben da grundsätzlich ein Problem.
Ja,
Und
zum Beispiel, um mal ein bisschen was vorwegzugreifen, ältere Menschen. Da ist die Schlafdauer mit dem Alter dann auch reduziert meistens.
Aber ich meine doch auch irgendwie, der Schlaf, der benötigt wird, ist da auch reduziert, oder?
Auch, aber zum Beispiel auch, das ist Melatonin wird nicht mehr so viel ausgeschüttet. Ja.
Ah, also haben wir gleich schon was gelernt. Melatonin ist ein körpereigener Stoff. Ja, genau. Dementsprechend, wir wollen heute über Schlaf und Schlafmittel reden.
Genau, vielleicht nochmal so ein kleiner Überblick. Also wir wollen erstmal drauf eingehen, ja, was Schlaf überhaupt ist, was für verschiedene Schlafarten gibt. Das ist ja auch nicht so trivial. Und dann, was es überhaupt für verschiedene Schlafstörungen gibt. Und dann hört man ja auch immer, dass Schlafmittel ja relativ stark abhängig machen können. Da wollen wir auch irgendwie ein bisschen transparent drauf eingehen. Da gibt es auch welche, die gar nicht mehr verwendet werden, zum Beispiel, die außer Handel sind. Und das hat auch alles Gründe. Also bleibt dabei, um die Gründe herauszufinden. Das ist nämlich ganz schön krass teilweise. Ja, genau. Und dann wollen wir euch auch noch erklären, was zum Beispiel Antihistaminika da drin zu suchen haben.
Wir sind gespannt, freuen uns auf die Folge, hoffen, ihr schlaft erst nach der Folge ein. Dann besonders gut und ja, viel
Dann
Spaß.
geht's jetzt los. So, wir können ja mal damit starten, dass wir aufgrund unserem ganzen Stress, den wir haben, die Folge schon mal vorher aufgenommen haben. Nicht ganz am Freitag heute, sondern Anfang der Woche.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich zwei Folgen dann vorproduziert, weil nächste Woche haben wir eine sehr coole Folge, eine Talktime, eine Special Edition.
Oh ja, Mann, seid gespannt. Also, wir müssen das nochmal auf Instagram anteasern, wer da dabei war, aber.
Wir haben den ersten Gast in unserem Podcast gehabt.
Genau, weil wir halt, wie gesagt, Klausur haben und das ist alles auch ziemlich stressig. Also falls unsere Laune auch so ein bisschen, falls sie euch nicht ganz so viel zum Lachen bringt,
Hier
dann.
gab es gerade schon Zickenkrieg. Also ja, wir geben unser Bestes, dass man es uns nicht anmerkt. Aber ja, deswegen, wir sind hier am Vorproduzieren und wollen aber eigentlich jetzt ja über den Schlaf reden.
Ja, so was Schönes, der Schlaf.
So was sehr Schönes. Also ich schlafe wirklich sehr gerne, sehr viel.
Und Schlaf ist auch lebensnotwendig.
Aha,
Ja.
wer hätte es gedacht? Also ich muss ja sagen, irgendwie finde ich auch, wenn man so viel schläft, also ich schlafe gerne viel, aber irgendwie ist es auch ein Fail, weil so viel vom Leben dann weg ist und man halt so viel
Ja.
weniger Zeit hat, ne? Aber ich denke mir, wenn ich dann müde bin, dann ist der Tag ja auch scheiße.
Andersrum, es gibt auch viele Leute, die gar nicht mehr richtig zum Schlafen kommen, denen geht's dann auch nicht gut.
Nee, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich ab und zu mal an einen Traum erinnern, aber ansonsten kriege ich nicht viel mit von dem, was da nachts passiert.
Ja.
Vielleicht kannst du mir ja mal erzählen, was nachts so mit dem Körper passiert.
Genau, also es ist auf jeden Fall ein aktiver Prozess, bei dem Regenerations- und Aufbauvorgänge passieren. Also ne, der Körper versucht sich zu regenerieren. Und was ich ganz interessant fand, gerade weil wir ja auch über Hypnotika reden wollen, da gibt es ja zum Beispiel auch die Narkosemittel, also Schlafnarkose. Da werde ich jetzt gleich mal drauf eingehen, denn beim Schlaf, das kennt man ja, sind die Schutzreflexe noch vorhanden. Also wenn ich dich jetzt aufwecken würde, dann
Würde ich dich schlagen?
könntest du mir noch an die Gurgel gehen. bei der Stimmung heute. Nein, Spaß.
Definitiv, wenn du mich mitten in der Nacht wächst, boah, dann bist du aber wirklich gefährdet.
Genau. Und bei der Narkose zum Beispiel sind die ganzen nervösen Vorgänge gehemmt und man hat auch keine Schutzreflexe mehr.
Das heißt, du bist denen da so ein bisschen ausgeliefert auf dem OP-Tisch, wa?
Ja, anders würde man sich auch freiwillig, glaube ich, nicht
aufschneiden lassen. Tja, von deinen Schutzreflexen in der OP sind noch da. Oh mein Gott, Hilfe.
Die armen Ärzte, oh Gott.
Ja, ja, gefährlicher okay. Beruf.
Genau, und dann hast du ja schon die Träume angesprochen. Also es gibt verschiedene Schlafarten. Zum Beispiel den orthodoxen synchronisierten NREM, oh Gott, den NREM-Schlaf, also die REM-Phasen kennt man ja und das ist der NREM-Schlaf. Und dann gibt's noch den paradoxen REM-Schlaf, also die REM-Phasen, können wir gleich nochmal erklären, die sind viel, viel weniger als jetzt der orthodoxe synchrone NREM-Schlaf, wie auch immer. Genau, und im REM-Schlaf hat man halt die Tiefschlafphasen und eine starke elektrische Aktivität. Genau, und man träumt da halt auch.
Okay, und du hast ja jetzt vorhin die älteren Menschen schon mal erwähnt. Wie ist es bei denen? Unterscheidet sich da irgendwas?
Also beides, der orthodoxe und der REM-Schlaf, nehmen mit zunehmendem Lebensalter ab.
Mhm.
Kann man ja auch beobachten.
Ja, und auch dieses, dass die Menschen weniger Schlaf brauchen dadurch dann.
Genau, also ältere Menschen stehen ja auch immer ultra früh auf. Das kann sich ja auch kein pubertärender 16-Jähriger vorstellen, der erst um 12 aus dem Bett kommt.
Aber die brauchen das also.
Ja, nein, ist ja auch irgendwie klar. Wenn man wächst zum Beispiel, dann muss man auch schlafen.
Mhm. Gut, und dann war es ja gerade so, dass du schon wieder zum Leid meinerseits Professor angequatscht hast. Marie hat irgendwie mal so einen Drang dazu, die alle anzulabern.
Und ich nein, denke das mir stimmt so, gar nicht. Ich habe einfach nur viele Fragen.
Ja, aber dafür gibt's das Internet.
Ja, aber ich finde es immer cool. Also könnt ihr ja auch mal, euch mal merken, es gibt ja keine bessere Quelle, als mit den Professoren direkt zu sprechen, weil...
Ja, wobei man sagen muss, man hat dann halt immer eine Seite. So im Internet findest du halt mehrere Seiten.
Ja, klar, aber also es ist schon eine sehr gute Primärquelle.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich es unangenehm.
Aber, ich meine schon so toll, ich finde es toll, dass ich hier unangenehm bin.
Ja, aber Marie hat hoffentlich den Professor zu Melatonin gefragt. Was hat er dir denn so erzählt? Beziehungsweise willst du uns erstmal was Allgemeines dazu erzählen?
Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich so als Schlafhormon bekannt. Erstmal folgt es halt einem Tag-Nacht-Rhythmus. Es wird aus der Epiphyse ausgeschüttet und aus Serotonin gebildet. Das fand ich schon mal interessant. Serotonin, unser Neurotransmitter.
Okay, das ist ja crazy.
Genau. Und was ich irgendwie noch viel cooler fand, wird jetzt das Auge belichtet, dann werden sympathische Fasern gehemmt durch das Licht. Und dadurch wird dann weniger Melatonin ausgeschüttet.
Okay, das heißt, rein wissenschaftlich ist es sinnvoll, im Dunkeln zu schlafen.
Ja, genau. Also man muss ja auch deutlich zum Beispiel aufpassen mit dieser blauen Handystrahlung.
Mhm. Ja. Ich mache mir abends immer diesen Filter rein, dieses Night Shift. Ja,
ich finde auch das Wort Schlafhygiene. Das ist auch so. Auch super.
Ja.
Genau, das heißt, bei Dunkelheit wird dann mehr Melatonin ausgeschüttet, weil eben die sympathischen Fasern nicht so gehemmt werden.
Okay, und jetzt hattest du ja schon über den Neurotransmitter Serotonin geredet. Ich sehe hier noch einen anderen Neurotransmitter.
Genau, es gibt noch einen anderen wichtigen inhibitorischen Neurotransmitter und der ist uns eigentlich, oder dem aufmerksamen Hörer, gut bekannt. Das ist nämlich GABA, also...
Ja, GABA müsste uns aus von den Benzodiazepinen, vom Lavendel und überall bekannt sein. Der hat scheinbar immer was mit Wach und Schlaf und Beruhigung.
Ja, ich fand das Wort halt inhibitorisch, ne? Nochmal wichtig, inhibitorischer Neurotransmitter. Genau, wenn wir jetzt quasi schlafen wollen, wollen wir ja auch eigentlich irgendwie zur Ruhe kommen. Deswegen, ja.
Gut, und jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass ich wegen meiner Nachbarn nicht schlafen konnte, aber andere Leute einfach ganz generell Schlafstörungen haben. Was ja. ist denn das? Oder gibt's da überhaupt verschiedene? Oder wie sieht es aus?
Genau, also diese Ein- und Durchschlafstörungen nennt man auch Insomnie. Oder Insomnie, wie auch immer.
Insomnia ist es.
Insomnia, genau. Also auf Englisch, aber wie spricht man jetzt Deutsch aus? Insomnie. Wie auch
immer. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Danke, Tamia. Du diese Leute? Achso, ich dachte, du wolltest es jetzt auf mich beziehen.
Nein, auf Mann.
Ja, wenn
man. Marie
ist
heute ein bisschen empfindlich.
Wenn man nach dem USA-Austausch wiederkommt. I can only speak English, I'm sorry. Naja. Okay, das betrifft auf jeden Fall 10-15% der Leute. Das fand ich schon ziemlich viel.
10-15% aller Leute oder der, die Schlafstörungen haben?
Nee, also eine Prävalenz von 10-15%.
Okay. Gut, ja. Einschlafstörungen. Was gibt's noch?
Hypersomnie, also das Tagschlafen. Dann also es gibt noch die Parasomnie. Das sind dann quasi Störungen während oder Auffälligkeiten während des Schlafens. Also zum Beispiel Schlafwandeln oder Albträume oder so.
Mhm.
Ja.
Schlafwandeln finde ich auch was ganz Gruseliges.
Ich weiß nicht, hattest du das schon mal?
Nee.
Ich hatte das auch noch nie. Aber ja, finde ich auch faszinierend. Also, also ich finde, der Körper ist eh faszinierend, was er alles so kann. Aber dass man aufsteht und schlafwandelt.
Das ist schon irgendwie creepy. Das ist
schon sehr verrückt.
Vor allem, ich habe ja schon manchmal, wenn ich so nur so ein Powernap mache und aufwache, dass ich so gar nicht weiß, wo ich bin und so. Und da liege ich ja nur auf dem Sofa. Aber Leute, die dann irgendwo auf einem Balkon auf einmal stehen oder was ich da schon für Storys gehört habe.
Es gibt doch auch immer so ein Kind früher, wenn man klein war, der irgendwie geschlafwandelt
ist. Immer. Auf Klassenfahrten, bei dem musste das Zimmer zugeschlossen werden, weil der schlafwandelt.
Genau, da hatte man immer so Angst. Der Lukas, ne? Hast du schon mal bei dem geschlafen? Ist der geschlafwandelt? Naja, gut. Dann gibt's noch die Störung des zirkadianen Rhythmus. Also wir haben ja gerade schon Melatonin angesprochen, ne? Dass es zu unterschiedlichen Tageszeiten anders ausgeschüttet wird. Und das beschreibt unter anderem halt auch diesen zirkadianen Rhythmus, also über den Tag. Zum Beispiel Jetlag kennt ja jeder, wenn man plötzlich nicht mehr einschlafen kann, weil der Körper denkt, es ist...
Jeder, der weit gereist ist zumindest, würde ich jetzt auch nicht voraussetzen, dass jeder so weit kommt.
Ja, oder Schichtarbeit.
Mhm.
Also Leute, die immer nachts arbeiten, Krankenschwestern.
Ja.
Props to you. Genau, und das kann halt verschiedene Ursachen haben. Also zum Beispiel pharmakogene Ursachen, Schlafapnoe. Weißt du, was das ist?
Also soweit ich weiß, ist das dieses, du hast da bestimmt noch mal eine schönere Beschreibung für, dass man praktisch im Schlaf auf einmal aufhört zu atmen.
Ja, hat zum Beispiel mein Opa. Der musste mit so einer Maske schlafen, einer Sauerstoffmaske. Aber es hat seinen Schlaf signifikant verbessert, als sie das nicht wussten.
Mhm.
War er danach immer richtig platt. Ja, und es gibt ja auch Sapnoe-Tauchen. Damit kann man sich das auch gut merken.
Mhm.
Und das ist, wenn man so richtig tief taucht ohne Tauchgerät.
Tauchgerät.
Warte mehr. Wie heißt es denn richtig?
Sauerstoffflasche?
Ja,
Atemmaske?
Ja,
auch Tauchgerät genannt.
Mann, der Bär ärgert mich. Ich hab mir hier so viel Mühe gegeben. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir waren bei verschiedenen Ursachen. Also probiert mal Apnoe-Tauchen aus, mal sehen, wie viel Meter ihr runterkommt. Also ich komme einen runter. Naja, und es kann aber auch idiopathische oder situative Ursachen haben.
Okay, idiopathisch ist ja so ein bisschen vielleicht nicht jedem geläufig. Willst du dazu noch mal kurz einen Satz sagen?
Ja, also so ohne erklärlichen Pathomechanismus. Also Pathomechanismus quasi wie... Die Krankheit funktioniert. Man kann sich jetzt nicht direkt eine Ursache ableiten.
Also die Erklärung von idiopathisch ist, es gibt keine Erklärung.
Ja, so direkt. Sozusagen.
Ja. Mm. Gut, situativ kennt bestimmt der eine oder andere. Also ich kenne es zumindest in Klausurenphasen, dass ich dann die ganze Nacht nur wirr von den Klausurfragen träume und so. Da schlafe ich definitiv auch nicht so gut.
Ja.
Ich frage mich jetzt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Schlafmitteln. Gibt es da irgendwie sowas wie ein ideales Schlafmittel?
Ja, also wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt Schlafmittel, die wurden schon vom Markt genommen und das hat alles auch Gründe. Dementsprechend ist ja wie jetzt, wenn man sich fragt, was das perfekte Medikament ist, möchte man halt bei den Schlafmitteln eins, was auf jeden Fall das Schlafprofil erhält, also die Schlafphasen, REM-Phase und Tiefschlafphase nicht so stark verändert.
Sozusagen, das soll dich nicht wegballern, dass du irgendwie 6 Stunden in der Tiefschlafphase bist und danach gar nicht mehr klarkommst, sondern genau, der natürliche Rhythmus soll beibehalten.
Genau, so möglichst, genau, natürlich wie möglich. Dann soll, ja, also es soll jetzt auch nicht zu Überdosierung krass kommen oder halt am besten halt eh ungefährlich sein.
Ist manchmal gut bei Medikamenten, wenn die ungefährlich sind.
Ja, aber man muss ja immer davon ausgehen, du kannst ja den Patienten nicht komplett kontrollieren, wenn er das Medikament Hause hat. Also wir hoffen immer auf eine gute Compliance, also Anwendung von den Medikamenten nochmal, der Begriff. Aber leider kann man das halt nicht immer voraussetzen und deswegen, man muss den Patienten auch so ein bisschen vor sich selber schützen. Und wenn man dann halt Substanzen abgibt, die halt nicht so gefährlich sind, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Oder wenn man in der Entwicklung darauf achtet.
Mhm.
Ist ja ein guter Ansatz. Und dass es vor allen Dingen nicht seine Wirksamkeit in der Langzeitanwendung verliert.
Ja. Okay, also dass wir sozusagen nicht diese Gewöhnung haben. Das hatten wir ja mal kurz so besprochen beim Lavendel, dass es die da nicht gibt.
Ja.
Und auch diese Abhängigkeit vor allem nicht.
Ja. Und es ist halt vor allen Dingen auch wichtig, oder wäre schön, wenn es nicht so ein Hangover gibt. Ich meine, Hangover ist jetzt den jungen Leuten eher in einem anderen Zusammenhang geläufig. Aber das gibt's quasi auch bei Medikamenten, dass quasi die Wirkung der Schlafmittel noch über die eigentliche Schlafdauer hinaus geht. Und das ist natürlich dann doof. Ist nicht so geil.
Nee, das stimmt. Weil man will ja die Schlafmedikamente nehmen, damit man morgens dann fit ist und nicht dann morgens immer noch durchhängt.
Aber gut, das sind alles immer Idealvorstellungen. Ich glaube, Tabea und ich, wir wären reich, wenn wir, wenn man das alles immer so einfach umsetzen könnte.
Das stimmt.
Ja.
Gut, hast du denn Beispiele für Medikamente, die mehr oder weniger so sind? Also ideal sind sie wahrscheinlich alle nicht, aber
genau, also es gibt zum Beispiel die Benzodiazepine. Die wurden früher, also es gibt noch eine Klasse, die früher noch mehr eingesetzt wurde, aber Benzodiazepine werden jetzt auch nicht mehr so viel eingesetzt. Genau, weil sie eben auch zu so einem Rebound führen können. Ich meine, wir haben ja die Benzodiazepine ja schon lange besprochen.
Auch halt abhängig machen können.
Ja, denk nochmal da an die Abhängigkeit, genau. Genau, aber es gibt die Z-Substanzen. Und ich weiß das noch aus der Apotheke, die haben wir öfters mal
gestellt.
Genau, die heißen nämlich Z-Substanzen, weil sie, jetzt mal der Wirkstoff ausgesprochen, Zaleplon, Zolpidem und Zopiclon heißen.
Zopiclon kenne ich, das haben wir öfter mal auf jeden Fall gehabt.
Ja,
in der Apotheke.
Dann gibt's noch die H1-Antihistaminika.
Mhm. Auf die gehen wir später noch mal
rein. Die gehen wir später noch mal rein. Dann Melatonin.
Mhm.
Antagonisten.
Und ich muss gerade lachen, weil hier steht wieder Melatonin.
Du bist doof. Ja, wir müssen auch alles verraten. Naja, und dann halt früher im Einsatz, deswegen jetzt nicht mehr im Handel oder nicht mehr als Schlafmittel angewendet, Barbiturate und Thalidomid.
Ja, gut. Das sind jetzt, klang jetzt alles eher so chemisch. Du liebst doch aber die Pflanzen.
Ja, wir haben ja schon eine super lange Folge zu pflanzlichen Beruhigungsmitteln gemacht.
Mhm.
Denkt wieder dran, ne? Die Studienlage ist halt bei pflanzlichen Sachen, ja, oder gerade bei den Beruhigungsmitteln jetzt nicht ganz so krass eindeutig, ne? Also da ist jetzt auf jeden Fall pharmakologisch bei den chemischen Substanzen noch mal eine andere, ja, mehr kontrollierte, randomisierte, kontrollierte Studien vorhanden. Mhm. Das wollte ich noch mal dazu sagen. Ja, heißt aber nicht, dass die quasi von, ja, vielen Leuten werden Baldrian, Melisse und Hopfen ja auch eingesetzt.
Genau.
Genau, die haben wir ja schon mal angesprochen.
Gut.
Hopfenzapfen, Cannabiazea hatte ich letztens wieder.
Mhm. Lumulus lupulus war das, glaube ich.
Lumulus lupulus.
Ja, genau.
Und die Bittersäuren. Oh Mann, wir wiederholen.
Hopfenbittersäuren, ja, genau. Alpha und Beta gab's da. Also, falls ihr euch besser erinnert als wir, herzlichen Glückwunsch. Kommen wir mal noch mal kurz zu den Benzos. Wir hatten die ja als Folge gesondert schon mal, aber da ja eher als Beruhigungsmittel und nicht so richtig als Schlafmittel. Vielleicht sagen wir noch mal kurz was dazu.
Genau, also Benzodiazepine, oder ist jetzt interessant noch mal dazu darüber zu sprechen, beeinflussen nämlich verschiedene Schlafstadien. Also die das zweite Schlafstadium und das dritte werden verlängert. Das sind die Leicht- und Tiefschlafphase.
Mhm.
Also eins und zwei sind Leichtschlafphase, also Einschlaf- und Leichtschlafphase und drei und vier dann Tiefschlafphase. Phase vier hingegen, also auch eine Tiefschlafphase, wird aber verkürzt. Genau, also ich habe ja gerade dann über die orthodoxen Schlafphasen geredet und dann gibt's ja noch die REM-Phasen. davon abzugrenzen. Und die werden zum Beispiel von den Benzodiazepinen eher weniger beeinflusst. Im Gegensatz zu den Barbituraten, die ja eigentlich eh nicht mehr verwendet werden, aber nur, dass man es mal gehört hat, da kann es zum Beispiel zu einem REM-Rebound kommen. Also, dass man dann quasi, wenn man es wieder absetzt, dass man dann super verlängerte REM-Phasen hat und da kann man dann ja auch nochmal, kann man halt zum Beispiel Albträume dann haben.
Okay, und die Barbiturate werden aber heute nicht mehr eingesetzt, richtig?
Genau, ja, weil die, ja, suizidal eingesetzt werden können. Deswegen,
ja. Okay. Also überdosiert und dann...
Genau, aber wir gehen da gleich nochmal ein, was da der Unterschied ist, nämlich die Dosis-Wirkungskurve. Das können wir dann nochmal erklären.
Oder willst du es jetzt gleich erklären? Du schmeißt jetzt immer meine Agenda auseinander. Jetzt mache ich das auch.
Okay. Genau, die werden ja eigentlich nicht mehr eingesetzt, die Barbiturate. Nur noch als Narkosemittel, zum Beispiel Methohexital und Tiopental oder Phenobarbital bei Epilepsie. Und es hängt halt damit zusammen, dass die Dosis-Wirkungskurve linear ist. Was ist die Dosis-Wirkungskurve?
Also die Dosis-Wirkungskurve bedeutet, wenn die linear ist, heißt, je mehr wir nehmen von dem Medikament, desto mehr Wirkung haben wir. Und es gibt sozusagen, wenn die linear ist, dann bedeutet das, wir können das sozusagen...
All the way up.
Genau. Wir können das sozusagen beliebig steigern und dementsprechend wird die Wirkung halt auch... Es gibt sozusagen kein Maximum der Wirkung und ja. Irgendwann wirkt es halt nicht noch stärker, sondern es wirkt immer stärker und stärker und stärker.
Ja, also
es bis gibt es halt keinen, im toxischen Bereich
ja, gibt. Keinen Puffermechanismus oder der Körper deckelt das irgendwie selber, sondern er ist halt irgendwie rutscht es dem Körper durch und dementsprechend... Hat, kann er nichts machen. Und das ist halt, wie gesagt, gerade compliance-technisch gefährlich. Ja, und bei den Benzodiazepinen ist diese Kurve halt abgeflacht. Und deswegen heißt immer noch nicht, also die Abhängigkeit ist trotzdem nicht so super, aber dann in der Anwendung weniger gefährlich. Und das ist ja dann für den Patienten auch wieder besser.
Mhm.
Weil es kann ja auch manchmal einfach sein, gar nicht, dass das irgendwie absichtlich ist, sondern dass man vielleicht einfach...
Ja, teilweise auch versehentlich dann das irgendwie überdosiert.
Ja, genau. Oder ja, wenn man es einfach nicht mitbekommen hat.
Oder ich denke mir so, wenn halt vielleicht ältere Patienten sowas nehmen und die vergessen dann, dass sie es schon genommen haben.
Genau.
Oder so. Also
ja, das sind alles so Einnahmesachen, die man leider nicht kontrollieren kann. Ja, okay.
Gut, und dann haben wir ja jetzt noch über die Z-Substanzen geredet. Wie wirken die? Wirken die irgendwie anders?
Ja, also sie sind... Ja, chemisch nicht gleich wie die Benzodiazepine. Das ist schon mal wichtig. Aber, also Benzodiazepine nochmal als Wiederholung wirken an der Alpha-1-Untereinheit vom GABA.
Mhm.
Genau, Rezeptor. Und die Z-Substanzen, die sind jetzt selektiver.
Bedeutet?
Bedeutet, dass sie halt nicht, also dadurch, weil sie ja auch eine andere, sie sind ja auch räumlich einfach andere Moleküle, das heißt, es ist ja super, dass sie dadurch quasi selektiver auch an der Untereinheit binden. Sie haben aber deswegen auch nicht mehr diese muskelrelaxierende Wirkung und auch keine antikonvulsive Wirkung.
Okay, magst du das nochmal kurz für die Zuhörer erklären?
Genau, anti heißt ja gegen und konvulsiv ist ein Begriff, der epileptisch assoziiert ist, also quasi das wirkt gegen epileptische Anfälle.
Okay, ja. Und jetzt haben wir über die Wirkung erfahren. Gibt es da jetzt irgendwie noch eine andere allgemeine Info zu den Z-Substanzen, die du für uns hast?
Genau, also ich habe ja gesagt, dass sie selektiver an der Alpha-Untereinheit binden und deswegen haben sie ja auch eine ein bisschen andere Wirkung, aber was halt wichtig ist, dass die Abhängigkeit geringer ist. Im Gegensatz zu den Benzodiazepinen.
Okay. So, und ich sehe jetzt ja hier schon den nächsten Punkt. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn ich zum Beispiel so allergische Reaktionen hatte, dann habe ich Cetirizin genommen. Nein, Marie, verwirr doch nicht die Leute mit deinen falschen Begriffen.
Wirklich. Nein, ich wollte auch gerade Cetirizin. Ich wollte nur Tabea nerven.
Und was ich letztens auch genommen habe, weil ich im Auto arbeiten musste, war so eine Motion Sickness. Die sind gar nicht in Deutschland zugelassen. Upsi. Aber das sind auch Antihistaminika. Und die ballern immer richtig. Also die machen richtig, richtig müde. Von daher macht es Sinn, ergibt es Sinn, dass die jetzt hier stehen, Marie.
Genau, denn H1-Antihistaminika können eben auch schlafanstoßend sein.
Schlafanstoßend ist gut.
Das ist sehr, sehr nett formuliert.
Ja. Eine gute Formulierung.
Ja.
Also Ihre Vorlesung ist sehr schlafanstoßend.
Natürlich keine von unseren Professoren.
Nein, niemand an unserer Uni.
Genau, und das sind vor allen Dingen die Substanzen Diphenhydramin und Doxylamin. Und das, für die Pharmazeuten vielleicht auch interessant, sind vor allen Dingen die älteren Generationen der Antihistaminika.
Ich meine auch, dass wir gelernt haben in der Vorlesung, dass die ältere Generation Antihistaminika eben nicht mehr eingesetzt wird, also im Anwendungsgebiet, zum Beispiel bei Allergie oder so, weil sie eben so doll schlafanstoßend wirken.
Ja, und die pharmazeutische Entwicklung hat sich ja auch darauf konzentriert, das so ein bisschen mit den neueren, genau, runterzufahren, weil es halt auch kontraproduktiv ist, wenn man dann irgendwie im Frühjahr Allergie hat. Ich habe auch mega doll Allergie und dann schließt halt den ganzen Tag nur, das ist, da hat keiner was gewonnen.
Nee.
Genau, und im Vergleich aber jetzt zu den anderen Substanzen ist hier der Wirkeintritt aber verzögert. Also das, ja, wirkt jetzt nicht gleich krass, ja, genau.
Es baut sich ja immer gefühlt so, zumindest so ein bisschen auf, so nach
Also
ein paar Stunden ist man dann erst.
Wirkeintritt ist halt nicht so schnell.
Mhm.
Ja.
Gibt's da ein Kave für mich?
Genau, das Problem ist halt, Antihistaminika sind ja frei verkäuflich. Aber trotzdem kann man die jetzt nicht unkritisch empfehlen, dass man sich die jetzt die ganze Zeit einwirft, weil sie im Vergleich zu den Benzodiazepinen jetzt auch nicht eine viel, viel bessere Verträglichkeit haben. Genau. Und es kann auch bei den H1-Antihistaminika dazu kommen, dass es zum Beispiel bei längerer Anwendung auch zur Toleranzentwicklung kommen kann, zur Abhängigkeit und auch zu diesem Rebound-Phänomen, dass wenn man die dann quasi plötzlich wieder absetzt.
Gut, dann würde ich sagen, die Barbiturate, da die ja auch nicht mehr wirklich vertrieben werden, und wir haben sehr kurz angesprochen mit der linearen Dosis-Wirkungskurve, die skippen wir dann und dann.
Naja, ich würde nur noch mal sagen, sie werden halt als Narkosemittel noch eingesetzt.
Genau, das hattest du
schon. Hatte ich ja schon einmal gesagt, aber vielleicht.
Wiederholung kann ja nicht schaden. Gut, dann habe ich schon in deinen Aufzeichnungen gesehen, es gibt einen Skandal, einen Arzneimittelskandal, der wirklich seit dem ersten Semester in jeder Vorlesung behandelt wird.
Das ist wirklich ein Skandal.
Es ist aber auch wirklich schrecklich.
Ja, also, ist wirklich schrecklich.
Soweit ich weiß, war halt der Fehler, dass man sozusagen nicht wusste, dass das bei schwangeren Frauen kritisch ist, das Medikament.
Embryotoxisch.
Ja.
Genau, es geht um Thalidomid, was halt früher als Einschlafmittel verwendet wurde. Ist, wie gesagt, jetzt nicht mehr im Einsatz, weil es eben diese schweren fetalen Missbildungen macht. Wie nennt man das, Tavia? Hast du dir das gemerkt aus der Vorlesung?
Ja, das war auch was wir letztens noch mal lernen mussten. Das heißt Phocomelie.
Genau, also es geht darum, dass die Arme verkürzt sind. Also so ist Robbengliedrigkeit nennt man das auch.
Mhm, hier steht's ja sogar bei dir. Hätte ich ja sogar ablesen können.
Ja, genau. Und was ich halt auch interessant fand, früher galt es, also man dachte, es galt als ungefährlich, weil es gab keine Vergiftungserscheinungen etc. Ja, aber dass es halt bei den Föten so krasse Nebenwirkungen hat, ist natürlich,
ist ja auch nichts, was du jetzt unbedingt damals in den Studien halt getestet hast, ne?
Genau, aber es ist deswegen so interessant für die Pharmazeuten oder in den Vorlesungen halt immer, weil sich daran so super viel entwickelt hat. Dass man da dann mehr getestet hat, nochmal viel, viel krasser drauf geachtet hat und so.
Das finde ich halt auch generell ziemlich krass, weil es gibt ja einfach sehr viele Medikamente, die für Schwangere und Stillende einfach nicht zugelassen werden, weil es halt keine Daten gibt, wie es wirkt. Weil wie willst du das auch testen? Also du kannst ja nicht an schwangeren Frauen testen. So.
Ja, voll.
Also deswegen übrigens auch sehr spannender Fakt, werden in klinischen Studien auch immer nur Männer genommen, weil Frauen könnten ja schwanger sein.
Ja. Genau, und dann gibt es noch einen Begriff, das passt jetzt nicht so ganz krass da rein, aber einfach um das für sich selber nochmal abzugrenzen, Analeptika, nichts mit
Anal, oder was?
Aber mit Epileptika zum Beispiel. Ja, weiß ich, was du meinst?
Genau. Im Gegenteil, also das kommt jetzt nur in dem Kontext, weil wir über Hypnotika reden. Denn Analeptika stimulieren das zentrale Nervensystem, das Atemzentrum und war so...
Kannst deine eigene Schrift nicht lesen. Ich habe hier auch schon verschiedenste Begriffe nochmal hingeschrieben, weil ich sie nicht lesen konnte.
Okay. Also es geht um, das war so Motorenzentrum in der Medulla oblongata. Und in höheren Dosen sind die Krampfgifte. Das hatten wir auch schon bei der Koffeinfolge. Genau, also sie machen, also ja, eher gegenteilig zu Hypnotika.
Mhm, okay. Ja. So, und jetzt vorhin hast du einfach meine Frage unterschlagen, was du den Prof gefragt hast, beziehungsweise, ich weiß ja, was du ihn gefragt hast, aber was er dir geantwortet hat, beziehungsweise, ja, was so seine Einschätzung war bezüglich Melatonin.
Genau, Melatonin,
oh, Marie,
nein, es war fast richtig, gibt es halt oder wird bei bestimmten Erkrankungen zum Beispiel eingesetzt. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist der Melatoninrezeptor ist G-Protein gekoppelt und über die Adenylatsucklase wirkt es dann schlafanstoßend. Genau, wir haben uns nochmal gefragt, wo jetzt genau die Adenylatsucklase auftaucht nach dem Rezeptor, Tabea. Willst du das nochmal erklären?
Na, haben wir uns nicht gefragt. Das wussten wir doch
schon. Ja, das wussten wir, stimmt. Aber wir wollten das vielleicht nochmal durchgehen anhand dessen. Also wir haben ja den G-Protein gekoppelten Rezeptor. Dann haben wir eine Untereinheit, die abgespalten wird. Und dadurch wird dann
die Adenylatzyklase aktiviert. Und die macht dann CAMP aus ATP. Also die,
zyklisiert das ATP.
Beziehungsweise auch zwei Phosphate weg.
Ja, genau.
Sagen wir einfach nur, sie macht ATP zu CAMP.
Genau. Vielleicht nochmal als Wiederholung. Und generell, das haben wir auch schon einmal gesagt, Melatonin nimmt mit dem Alter ab.
Ich schlag dich gleich, Marie. Das heißt Melatonin.
Hab ich doch gesagt.
Nein. Ich würde sagen, für jedes Mal, dass du es jetzt noch falsch machst, musst du mir einen Kaffee ausgeben, okay? Wird teuer für dich.
Genau, und es ist zum Beispiel... bei der kurzfristigen Behandlung bei Schlafstörungen von über 55-Jährigen zugelassen.
Mhm.
Hat aber nur eine Bioverfügbarkeit von 15%.
Das ist ja nicht so viel.
Das fand ich krass.
Mhm.
Und man nimmt dann 2 Milligramm vor dem Zubettgehen.
Mhm.
Und 1 bis 2 Stunden davor. Und sollte es nicht mit Nahrung zusammennehmen, weil dann haben wir eine noch schlechtere Resorption.
Und da haben wir also gar nichts mehr. Okay. Auch gut zu wissen. So, was hat jetzt der Prof gesagt, Marie? Was ist da dran?
Ja, das Problem ist halt, dass es ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, also NEMS, mit Melatonin halt gibt. Und da gibt's halt auch, ich will es jetzt gar nicht so genau aufschlüsseln, aber ziemlich viele Rechtsurteile auch, ja, bei Melatonin.
Ein Kaffee, yay!
Bei Melatonin. Ja, wie gesagt, eigentlich ein Arzneimittel auch ist. Es ist ein körpereigenes Hormon. Und das hat auch einen Grund.
Genau. Also es geht sozusagen darum, schätze ich mal ihm auch, dass eben Nahrungsergänzungsmittel einfach nicht so überwacht werden wie Arzneimittel. Und wenn das Ganze eben ein Arzneimittel ist, dann hat es ja auch einen Grund.
Genau.
Ja, dann sollte es dementsprechend überwacht werden und nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Weil es ja dann aber offensichtlich eine Wirkung hat.
Genau, ich meine, die Nahrungsergänzungsmittel haben auch nochmal andere Dosierungen, aber trotzdem allein, dass es da so einen großen Rechtsstreit rum gibt, zeigt schon, wie schwierig da die Lage ist.
Und dementsprechend wollen wir hier auch keine Empfehlungen aussprechen, weil, wir wollen da vorsichtig sein. Macht, wie ihr denkt. Wir können euch hier nur die Infos geben und,
genau, denn es gibt noch einen Melatonin-Rezeptor-Agonist.
Zweiter Kaffee?
Melatonin-Rezeptor-Agonist. Und der wird bei Non24 angewendet. Tavir, kennst du das?
Ich kann tatsächlich diesen Begriff nicht. Aber ich fand es sehr spannend.
Die konntest du ja noch zuordnen.
Mhm.
Das ist nämlich das Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Syndrom. Und ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel blinde Menschen, die halt auch, das haben wir auch vorhin erklärt, wie das funktioniert mit der Melatoninausschüttung.
mit dem Licht.
Genau, und das funktioniert dann natürlich nicht. Genau, und da wird noch ein Melatonin-Rezeptor-Agonist eingesetzt.
Auf jeden Fall spannend. Dann würde ich sagen, zum Abschluss.
Also genau, weil da halt der zirkadiane Rhythmus gestört ist und sowas.
Mhm. Ja. Nochmal zum Abschluss. steht hier noch so ein kleines, aber feines Schlafmittel auf deiner Liste?
Ja, Chloralhydrat. Und ist mit eines der ältesten Schlafmittel. Ist aber super reizend und bitter. Und wie gesagt, auch nicht mehr so jetzt top of the notch. Also wir wollten es jetzt nur noch mal beiläufig einmal erwähnen.
Dass ihr mal Chloralhydrat gehört habt. Gut, dann würde ich sagen, starte ich mal meine Zusammenfassung, oder? Hast du noch was du hier erzählen möchtest?
Nö, kannst loslegen. Ich bin gespannt, was da so bei rumkommt.
Okay, also was wir heute gelernt haben. Schlaf ist lebensnotwendig, falls es irgendwem noch nicht klar war. Es gibt verschiedene Schlafphasen. Es gibt einmal die NREM, nenne ich sie jetzt mal, weiß nicht, ob man das auch so, ne? Und die REM-Schlafphasen. Und die REM-Schlafphasen sind sozusagen eher diese Tiefschlafphasen, wo man dann eben auch die Träume hat. Und genau, das alles nimmt eben im Alter ab. Das haben wir auch kurz behandelt. Und dann
Menschen schlafen weniger.
Genau. Dann haben wir über Melatonin geredet. Und dass das ein körpereigenes Hormon auch ist und diesem Tag-Nacht-Rhythmus folgt und eben da auch das Licht eine wichtige Rolle spielt bei der Melatoninbildung.
Mhm.
Was wir auch noch hatten, einen inhibitorischen Neurotransmitter. In der Beziehung war dann GABA, den wir schon aus den älteren Folgen kannten. Und wir haben über die Schlafstörungen geredet. Hierbei war die häufigste die Insomnie, dass man so Ein- und Durchschlafstörungen hat. Da haben wir gesagt, haben sogar 10-15% Prävalenz. Und genau, dann gab es noch eben verschiedene andere Schlafstörungen mit verschiedenen Ursachen, teilweise auch eben nicht erklärbaren Ursachen, situativen Ursachen. Und wir haben kurz über die Schlafapnoe geredet.
Genau.
Dann haben wir gesagt, wie ein ideales Schlafmittel wäre, aber dass es das natürlich nicht gibt. Wir haben über die Benzodiazepine geredet, die Barbiturate abgelöst haben, da die Barbiturate diesen linearen Konzentrationswirkungsverlauf hatten, der eben sehr kritisch war.
Benzodiazepine aber auch nicht mehr so gern, also auch nicht mehr so umfangreich eingesetzt. Genau.
Und dann haben wir nämlich...
Auch wegen der Abhängigkeit tatsächlich. Ja.
Irgendwie hast du heute so mich unterbrechen, ne? Das ist heute die Folge, wo Marie mich, glaube ich, 100-mal unterbricht. Aber sie gibt mir 2 Kaffee aus.
Das ist ja, super, oder?
Genau, und dann haben wir noch über die Z-Substanzen geredet und dass die eben selektiver sind und dadurch auch der Effekt der Abhängigkeit geringer wird. Und ja, die sozusagen auch weniger muskelrelaxierend sind, also einfach diese ganzen gefährdenden Zusatzwirkungen weniger sind bei denen.
Genau, die aber halt auch den GABA-Rezeptor so modulieren, dass wir eine größere Öffnungswahrscheinlichkeit haben, dann mehr GABA irgendwie durchkommt, nochmal zur Wirkung.
Genau. So, und dann haben wir noch kurz über die Antihistaminika geredet, die eben auch eine schlafanstoßende, wie Marie so schön gesagt hat, Wirkung haben. Und einmal kurz den Thalidomid-Skandal behandelt und über die Analeptika geredet, die sozusagen der Gegenspieler der Hypnotika sind. Nochmal kurz Melatonin und am Abschluss haben wir, am Ende haben wir nochmal Chloralhydrat genannt.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein super Rundumschlag.
Mhm. Und ich würde sagen, wir beide brauchen heute kein Schlafmittel mehr.
Gott, ja.
Wir sitzen hier und sind jetzt eh schon fertig, von daher.
Genau, das heißt, für uns ist jetzt erstmal 2 Wochen Pause, weil die Klausur noch dazwischen ist. Die anderen Folgen haben wir davor aufgenommen.
Seid gespannt auf die nächste Folge. Wir haben dann Folge 15, also wieder eine Talktime, eine Special Edition und wie gesagt, mit einem Special Gast. Es war auf jeden Fall sehr nett, als wir die Folge aufgenommen haben.
Genau, und es geht wieder ums Pharmaziestudium.
Genau, übers Hauptstudium, dann übers Staatsexamen und übers praktische Jahr. Und wir haben uns eben Unterstützung geholt, weil wir haben das ja noch gar nicht alles erlebt. Und wir können euch ja nichts erzählen, was wir nicht erlebt haben.
Genau, deswegen... Also, ja, ich würde mich freuen an eurer Stelle.
Also, wenn ich ihr wäre, dann würde ich mich echt freuen. Eine Woche lang vor Freude.
Ja, wirklich. Genau. Und dann hoffen wir, dass ihr auf jeden Fall was gelernt habt.
Mhm.
Verzeiht uns die depressive Bestimmung.
Jetzt übertreib mal nicht.
Nein, aber Klausurvorbereitung ist schon nicht ohne.
Nee, vor allem im Wintersemester ist immer doppelt hart, finde ich.
Na gut.
Dann
sehen wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.